Fußball-Europameister Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors, schauen über den jeweiligen Spielfeldrand. Zwei Welten mit vielen Parallelen. In dieser Folge ausnahmsweise ohne Marco, dafür gleich mit zwei Gästen. Tijen Onaran ist Unternehmerin und Autorin. Sie engagiert sich für Diversität in der Wirtschaft. Und mit Cedric Engels alias Dr. Watson, Filmproduzent und Science Communicator. Wie gestalten wir Transformationsprozesse mit teils polarisierenden Veränderungen? Und wie wichtig ist dafür die Digitalisierung? Das hört ihr jetzt in der neuen Folge Denkfutter.
Ja, neue Folge Denkfutter, Extrem-Podcasting könnte man sagen, nachdem wir die letzte Episode bei unserem Landwirt Amos auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb mitten im Kuhstall aufgezeichnet haben, sind wir jetzt wieder im Studio, aber auch wieder was Besonderes. Die aufmerksamen Zuhörer werden es im Laufe der nächsten 45 Minuten merken. Ich sitze hier normalerweise mit Marco Bode. Marco ist Co-Host dieses Podcasts. Wir sind irgendwann mal eingestiegen in die Thematik, was kann eigentlich Sport von Unternehmen lernen und Unternehmen von Sport? So wir beiden als quasi Co-Gastgeber dieses Podcasts. Und heute sind wir trotzdem zu dritt, obwohl Marco nicht da ist. Das heißt, wir haben das erste Mal zwei Gäste, die ich hier bei mir begrüßen kann. Und mit mir hier zusammen sitzen Tijen und Cedric. Vielleicht, bevor wir gleich starten sozusagen, stellt euch kurz vor, wer seid ihr, was treibt euch an? Und ich erzähle dann gleich, warum wir hier zusammensitzen.
Ja, ich bin Tijen, ich bin Unternehmerin und Investorin und mein großes Thema ist das Thema Diversität, also sprich Vielfalt. Ich setze mich mit meinen Unternehmen Global Digital Women und ACI Consulting dafür ein, dass die Wirtschaft diverser wird, vielfältiger in allen Dimensionen. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist natürlich ein großes Thema, das wir auch im öffentlichen Diskurs sehen, aber auch Themen wie Nationalität, Generationenvielfalt, soziale Herkunft und eben alle Dimensionen von Vielfalt. Und wenn ich das nicht mache, dann investiere ich in Startups, ich schreibe Bücher, ich spreche ganz viel im Internet und freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
So, und Cedric Engels im bürgerlichen Leben, Dr. Watson als alter Ego. Erklär, was hat es damit auf sich?
Genau, im Internet bin ich eher bekannt als Dr. Watson, wo ich YouTube-Videos mache, inzwischen mit einem Team. Und zwar machen wir Wissenschaftsvideos. Ich erkläre in 5 bis 20, manchmal auch 45 Minuten verschiedenste Themen. Ganz oft geht es da um die Zukunft, Zukunftstechnologien wie selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz, Laborfleisch, aber auch ganz viel, was mit dem Weltall zu tun hat, was ich persönlich sehr faszinierend finde, schwarze Löcher und Neutronensterne, Raketen, der Mars, all diese spannenden Dinge und genau, mach das regelmäßig auf YouTube. Jeden Sonntag gibt es da ein neues Video. Wir machen aber auch Instagram Reels und Shorts auf YouTube und bin aber auch als Moderator unterwegs, arbeiten gerade an einer Live-Show und ich bin auch für Arte unterwegs. Da machen wir eine Serie mit WissenschaftlerInnen, die sich dann zusammen mit mir Filme angucken. Da gucken wir uns dann zum Beispiel Interstellar an oder Don't Look Up und fragen dann, ist das Ganze so wirklich realistisch? Würde die Wissenschaft das auch so sehen? Oder ist das Ganze mal wieder so ein bisschen Hollywood-Bullshit?
Ich merke schon, ich habe geballtes Know-how am Tisch und ich brauche aber jetzt Freiwillige, weil ich sag mal, wir haben ja normalerweise unseren Marco hier, der eigentlich immer im wahrsten Sinne des Wortes reingrätscht und uns die Bälle sozusagen von seiner sportlichen Historie in den Podcast reinbringt. Habt ihr, ich sag mal, sportliche Ambitionen, könnt ihr irgendwo Marco kompensieren? Das müssen wir zu dritt jetzt irgendwie versuchen. Er wird uns das sonst übel nehmen, wenn wir das Thema Sport und was können wir vielleicht aus dieser sportlichen Brille heraus mitnehmen in das Denkfutter hier. Also Frage an euch, Kompetenzen jetzt?
Also ich habe ja lange Taekwondo gemacht, Kampfsport und habe auch tatsächlich den blau-roten Gürtel. Ich pausiere seit sehr vielen Jahren, muss ich dazu zugeben. Und jetzt sind es so die Klassiker. Also ich gehe laufen und ich tanze. Und das ist die beste Kombination, die es gibt. Bisschen weg vom Kämpfen hin zu mehr Bewegung und Tanzen. Aber macht extrem viel Spaß und ich hätte selber ehrlicherweise nie gedacht, dass ich mal zu den Personen zähle, die sagen, Joggen macht extrem viel Spaß. Ja. So, aber es ist so, dass es die beste Möglichkeit ist, abzuschalten für mich.
Cedric?
Ich war in meiner Kindheit und Jugend überall unterwegs, von Judo über Tennis bis hin zu Eishockey und Fußball auch, eine kurze Zeit. bin aber dann heutzutage auch bei Laufen gelandet, weil ich es tatsächlich auch spannend finde. Habe es auch früher gehasst,
ja,
wie die
auch.
Pest. Und ich habe aber irgendwas hat sich, keine Ahnung, verändert.
Ja, auch.
Und mache jetzt dreimal die Woche Laufen. Ich trainiere gerade auf den Marathon und bin aber auch noch dabei, Muskeltraining zu machen, was natürlich so ein bisschen gegenläufig ist. Und man muss natürlich ein bisschen so dann Prioritäten setzen, aber ich versuche irgendwie beides unter einen Hut zu bekommen.
Aber das mit dem Marathon ist richtig gut. Also das ist, ich habe es zumindest mal geschafft, mich für einen anzumelden und mich dann wieder abzumelden, weil ich habe das so in einer Emotion der völligen Euphorie gemacht, habe mich angemeldet und dann war ich so, oh, in meiner Community sagten dann ganz viel, Tijen, du meldest dich an. Ich habe es natürlich auf Instagram dokumentiert, ja. Und dann kam dieser Termin immer näher und dann hatte ich aber ganz viele Sachen und auch so TV-Projekte und Medienprojekte und dann bin ich dann irgendwie wieder abgebogen. Aber das würde ich wirklich mal gerne machen. Ich würde vielleicht erstmal mit einem Halbmarathon, vielleicht sogar erstmal mit 10 Kilometern starten und dann mich sukzessive hocharbeiten, ja.
Genau das ist auch mein Plan tatsächlich. Ich habe jetzt den 10-Kilometer-Lauf hinter mir. Der Halbmarathon steht mir bevor dieses Jahr. Also das ist meine Roadmap zum Marathon hin, mich erstmal hochzuarbeiten.
Da musst du mir sagen, wie es ist.
Ja, komm, aber dann laufen eint uns drei. Also ich bin gespannt, wie ich das Marco beibiege, dass wir dann nicht über Fußball sprechen. Aber das soll jetzt bei, ich sag mal, an der Stelle, was den Sport betrifft, genügen. Ich meine, vielleicht kurz abgeholt, wir haben uns nicht heute Morgen zufällig hier in Bremen an der Straßenbahnhaltestelle getroffen und haben gesagt, bitte, lass uns doch mal zu Denkfutter zusammenkommen. Wir drei haben uns ja an anderer Stelle schon im Rahmen unseres Geschäftsberichts 22 unterhalten, beziehungsweise wird der Geschäftsbericht ja in naher Zukunft veröffentlicht und haben da ganz viel, ich sag mal, wissenschaftliche Dinge, gesellschaftspolitische Dinge, was bringt uns so die Zukunft, worauf müssen wir uns auch einstellen, wie kriegen wir Leute mit auf dem Weg der Veränderung. Ich würde gern diese Folge Denkfutter dafür nutzen, Denkfutter wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Anregung nochmal für unsere Zuhörer zu sehen und die Dinge, die wir im Rahmen des Geschäftsberichts, ich sag mal, tatsächlich in der Tiefe besprochen haben, da haben wir über Klima geredet, über Mitarbeiter, wie man sie begeistert, dass wir da einfach nochmal Schlaglichter setzen und vielleicht dem einen oder anderen ein paar Anregungen mitgeben. Und ich meine, mit der Anmeldung zum Marathon haben wir das an der Stelle schon getan, aber dass wir uns tatsächlich nochmal diesen Themen widmen. Und ich würde einfach mal die Themen aufgreifen, die ihr gerade schon quasi aus eurem Umfeld sozusagen gerade mit bei der Vorstellung mitgebracht habt. Tijen, du sagtest, Diversität ist dein Thema. Das ist ja, ich sag mal, wir haben uns, glaube ich, auch in einer der allerersten Denkfutter-Folgen speziell über dieses Thema ausgetauscht. Aber es ist ja, ich sag mal, manchmal ist es nur so ein Buzzword, wo man sagt, ja, Diversität müssen wir alle haben. Wenn du von oben reinschaust sozusagen, wie viel ist denn da tatsächlich wirklich schon in Unternehmen die Erkenntnis, dass das tatsächlich ein Thema ist, was hilft, wo auch, ich sag mal, der CFO am Ende des Tages sagt, auch in den Zahlen kann ich Diversität messen. Und wo ist es aber auch einfach noch irgendwo so ein Nice-to-have-Thema?
Also generell beobachte ich, dass der Druck einfach größer geworden ist. Das Thema ist nicht mehr wegzudenken. Ganz ehrlich, wenn jeder mal so über sein persönliches Umfeld nachdenkt, dann merkt man, in Serien gibt es das Thema Vielfalt, im Podcast wird es besprochen, in den Medien wird es besprochen, auf Social Media wird es besprochen. Also man kann sich dem ja eigentlich gar nicht mehr entziehen. Es ist ähnlich wie beim Thema Nachhaltigkeit. Aber du hast es gerade richtigerweise gesagt, es muss schon drin sein, was draufsteht. Und ich beobachte häufig, dass dann Menschen in hohen Entscheidungspositionen in Unternehmen in einen blinden Aktionismus verfallen, weil sie sagen, okay, jetzt muss ich auf dem CSD-Wagen mittanzen und die Regenbogenflagge schwingen oder ich muss zum Weltfrauentag irgendwie ein Frauennetzwerk ganz schnell gründen und ein bisschen was tun. Aber das ist sozusagen keine gesund und nachhaltig gedachte Diversitätsstrategie, sondern Diversität heißt ja am Ende des Tages, dass ich in der Lage bin, die unterschiedlichsten Perspektiven, die ich habe im Unternehmen, zusammenzubringen und dass die dann in Kreativität sich münzen und in innovativeren Produkten und Projekten. Und das zeigen ja auch viele Studien. Und da setzen wir eben tatsächlich einerseits mit unserer Beratung an und andererseits sehe ich eben, dass viele CEOs, viele Vorstände diesen Druck, auch den medialen Druck, den öffentlichen Druck verspüren. Aber was viel schwerer wiegt, ist der Druck der eigenen Belegschaft, der Mitarbeitenden. Ob das jetzt die Talente sind, die neu ins Unternehmen kommen oder diejenigen, die auch schon länger dabei sind, weil beispielsweise das Thema Generationenvielfalt auch total wichtig ist. Also wie schaffen wir es, die verschiedenen Generationen zusammenzubringen? Und da können sich die Vorstände und die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen dem nicht mehr entziehen. Sie sind dann manchmal maximal überfordert, was eben dazu führt, dass sie irgendwas tun, aber nicht das Richtige oder sagen wir mal nicht das, was eben eine gute Diversitätsstrategie ausmacht. Aber A, sind wir dann dazu da und B, glaube ich, dass es mittlerweile sehr viele kluge und smarte Personalverantwortliche in Unternehmen gibt, die da wirklich einen ganz klaren Blick auf das Thema haben.
Siehst du da eine Entwicklung? Also ich sage mal, weil du das gerade sagst, es gibt inzwischen sehr viele smarte HR- und Personalverantwortliche. Da drin schwingt ja ein Stück weit mit, es war nicht immer so. Also ist das eine Entwicklung, wo du sagst, die ist von außen auch angeschoben oder tatsächlich von innen motiviert?
Also ich glaube, um mal so ein bisschen dem Berufszweig Personaler, Personalerin jetzt auch wieder ein bisschen Komplimente mitzugeben. Die waren natürlich schon immer smart. Der Smartness-Faktor, der war bei mir jetzt bezogen auf das Thema Diversität an sich. Was ich weniger gesehen habe in den letzten Jahren ist, dieses Commitment, sich für dieses Thema einzusetzen. Also man hat natürlich, zum Beispiel heute würdest du kein CEO, kein Vorstand, kein Geschäftsführer, Gender jetzt mal bewusst nicht mehr finden, der sagt, Diversität ist Quatsch, zumindest öffentlich nicht. Ja? Du wirst immer Leute finden, die sagen, ja klar, Vielfalt ist der Treiber für Innovation. Aber zwischen, ich habe es erkannt und ich mache es, ist halt ein Riesenunterschied. Und ich sage immer, machen ist, wir wollen, nur krasser. Und du musst es halt wirklich umsetzen in aller Konsequenz. Du musst dir überlegen, welche KPIs setze ich hinter das Thema Diversity? Gibt es tatsächlich eine Quotierung? Wie baue ich mein Recruiting um? Ja, all das sind Facetten, die wichtig sind. Und da sind wir bei den Personalverantwortlichen, weil sie natürlich auch zum Teil eben sich eben manchmal, glaube ich, noch nicht so richtig bewusst sind, dass das Thema Budget braucht, Aufwand braucht, auch ein Team braucht. Man kann nicht Diversity einfach mal so nebenbei machen. Und das ist ganz entscheidend. Und da muss ich sagen, in Deutschland haben wir da noch einen weiten Weg. Andere Länder sind da viel weiter.
Cedric, wenn ich dich als Dr. Watson frage, Tijan hat gerade gesagt, es muss auch das drin sein, was draufsteht. Würdest du das, sage ich mal, bestätigen oder hast du noch mal einen anderen Blick drauf, wenn du dir, ich sag mal, Themen anschaust, Stichwort Nachhaltigkeit, wie sich Unternehmen aufstellen, was sie tun nach draußen? Ist das was du aus deiner Brille heraus auch so siehst?
Ja, also es gibt auf jeden Fall noch einigen Nachholbedarf. Und ich meine, das Thema heißt bei uns dann, oder bei der Nachhaltigkeit heißt es dann Greenwashing. Man sagt, man macht das eine und das ist dann bestimmt auch öffentlichkeitswirksam, aber wirklich nachhaltig ist es dann leider doch nicht, sondern man versucht dann doch eigentlich immer den Shortcut zu nehmen, den kürzesten Weg, um irgendwie diese nervige Auflage irgendwie noch zu erfüllen. Und am besten natürlich macht man dann besonders viel Werbung und teilweise geben die Unternehmen dann mehr für die Werbekampagne aus, dass sie jetzt grün sind, als für die eigentliche Maßnahme. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache.
Absolut. Und Themen, mit denen du dich jetzt auf YouTube beschäftigst aktuell, wo du sagst, Mensch, da haben wir jetzt gerade aktuell reingeschaut, hast du da ein paar Beispiele?
Ganz konkret, jetzt gerade bin ich mittendrin in einem Selbstexperiment, selber vegan zu leben und wir machen ein Video, die Wahrheit über Veganismus, ein bisschen plakativ. Ich habe kurz vorher noch mein Steak gegessen und dann haben wir einen Tag später gesagt, von 100 auf 0 werde ich jetzt vegan. Bin jetzt 4 Wochen drin und finde es sehr, sehr spannend, wie Menschen darauf reagieren. Also das Thema Essen ist was sehr Soziales, was sehr Emotionales und ich selber liebe auch Essen. Und finde es sehr spannend, wie Menschen darauf reagieren. Es ist ein polarisierendes Thema.
Kannst du da ein bisschen spoilern? Weil das ist ja in der Tat, das ist ja, ich sag mal, das Experiment hat ja viele Facetten. Das ist, bist du selber, wie reagiert dein Körper auf eine andere Ernährung? Gerade wenn du sagst, von 100 auf 0 oder umgekehrt. Aber du hast das gerade selber gesagt, dein Umfeld reagiert ja auch irgendwie. Was kannst du da ein bisschen erzählen, was du da jetzt schon, ich sag mal, in den ersten Wochen an Erfahrung gemacht hast? Das würde mich total interessieren.
Es war super, super spannend zu sehen, weil weil es hat viele anscheinend persönlich angegriffen, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Gerade Familie, aber auch Freunde, die waren dann, hey, das ist doch unser Ding, zusammen Steak essen zu gehen. Wie kannst du mir das wegnehmen, dass wir diese gemeinsame Erfahrung machen? Oder andere hatten dann irgendwie das Gefühl, die müssen dann mir natürlich auch eine besondere Mahlzeit machen. Und das ist natürlich gerade an Ostern dann irgendwie schwierig. Wie kann man denn Ostern ohne Eier machen? Wie kann man denn dann den Braten nicht essen, der doch so lecker ist? Und dann, ich will natürlich niemandem da irgendwie auf die Füße treten und auch gar keinen extra Aufwand machen. Ich habe dann eigentlich immer alles dann für mich selber so mitgebracht und ich saß da trotzdem immer am Tisch. Aber es war, glaube ich, schon für viele dann so ein, warum machst du das denn? Und was ist denn deine Motivation dahinter und wieso isst du nicht normal?
Das ist ehrlich gesagt dasselbe wie beim Thema Alkohol. Also ich habe in der Pandemie tatsächlich von heute auf morgen beschlossen, kein Alkohol mehr zu trinken. Habe das jetzt wieder aufgebrochen, aber es war auch total faszinierend, wie das Umfeld reagiert. Klar, aber als Frau kriegst du natürlich sofort immer, bist du schwanger. Und dann bei mir noch mit meinem Migrationshintergrund, okay, es liegt irgendwie am Türkischen oder so, es ist eine Glaubenssache. Aber es ist auch interessant, du hast gerade gesagt, wie das soziale Umfeld reagiert. Ne? Essen und auch gemeinsam trinken verbindet. Und in dem Moment, wo du dich dem entziehst, entziehst du dich ja dem Gesellschaftlichen. Ja. Und es war am Ende auch so, dass natürlich, das ist ja ähnlich wie beim Thema vegan, dass ich natürlich darauf angewiesen war, wenn ich irgendwo einkaufen gegangen bin, zu schauen, okay, welche Alternativen gibt es? Ich meine, Gott sei Dank hat sich da mehr getan. Deswegen habe ich übrigens dann auch irgendwann in alkoholfreien Gin investiert, ja. So, aber am Ende muss ich sagen, saß ich auch voll oft in irgendwelchen Bars mit irgendwelchen Cocktailgläsern, mit ekligen bunten Schirmchen und habe pappigen Saft getrunken, weil es halt keine Alternative dazu gab. Und so ist es ja beim Thema vegan auch. Ich habe eine Laktoseintoleranz, das heißt, bin auch häufig darauf angewiesen, milchfrei eben zu essen oder auch zu trinken. Und das ist besser geworden, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Trotzdem bist du immer der Alien im Raum. Also du bist immer die Person, die sagt, kann ich bitte noch. Und dann fühlst du dich schon so schlecht, ja, so, ja. Weil du denkst, oh, ich habe wieder so extra Wünsche und so. Und aber das muss eben, finde ich, normaler sein.
Aber habt ihr eine Erklärung aus euren, ich sag mal, sind ja ähnliche Erfahrungen, warum polarisiert das Thema, in dem Fall Ernährung oder auch das Thema Alkohol, so stark? Weil man könnte ja meinen, wir haben alle für uns selber dieser Tage so viel Themen, Herausforderungen und jeder klagt, meine Zeit ist knapp und Co. Aber trotzdem sind das ja Themen und ich meine, als DMK beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit Ernährung und ich würde das ja sofort unterstreichen. Trotzdem polarisieren diese Themen so stark. Warum ist das so? Habt ihr da einen Gedanken, woher das kommt?
Also wahrscheinlich ist das ganz tief in uns verankert, dass wir dazugehören wollen. Wir wollen auch, dass die anderen dazugehören. Das soll erstmal, dass das alle das Gleiche trinken und das Gleiche essen, damit wir alle gemeinsam sind, weil wir sind eine Gruppe. Und wenn sich da jemand dann da rausnimmt, dann muss man natürlich erstmal fragen, warum ist das so? Und vielleicht sogar nochmal psychologisch einen Schritt weitergegangen, kann es natürlich sein, dass sie dann sich angegriffen fühlen, weil gerade vegan hat dann vielleicht noch diese moralische Hoheit und da muss ich natürlich meine eigene Essensweise hinterfragen und das tut eventuell weh.
Ja, und ich glaube, dass natürlich das Thema gerade auch Ernährung und vegan werden, vegan sein, sich einbindet in diesen gesellschaftspolitischen Diskurs, in dem wir uns ja gerade befinden, wo wir eben auf der einen Seite Leute haben, die sagen, ich setze damit bewusst auch ein Zeichen, ja, und ich möchte eben auch bewusst handeln, weil ich mich eben anders ernähren möchte. Andere tun es aufgrund von, wie es jetzt bei mir auch ist, von einer Intoleranz, ja, resultierend mit einer Mischung aus, okay, was kann ich auch im Bereich Nachhaltigkeit tun? Und dann gibt es halt die sich genau aus diesen beiden Aspekten einfach angegriffen fühlen, weil sie sagen, dieser Moralismus, der irgendwie in unserer Gesellschaft vorherrscht, ach, der zieht sich ja bis hin zu mir jetzt an den Abendbrottisch, wo ich jetzt dir eine Alternative bieten muss, aber ich hab's ja gar nicht so. Und das ist sozusagen die Gemengelage, in der wir uns befinden. Und natürlich in dem Moment, wo du dann da sitzt, bist du ja der oder die Repräsentantin dieses Diskurses und dann nervst du natürlich die Leute. Und das kann ich auf der einen Seite menschlich nachvollziehen, auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir alle eben diese Offenheit und Toleranz, weil wir so pluralistisch unterwegs sind, zu sagen, naja, es gibt halt unterschiedlichste Lebenswege, Lebensrealitäten, Ernährung, Ernährungseinstellungen und jeder muss da für sich eben seinen Weg finden.
Ja, weil eigentlich müssten wir ja sagen, ich sag mal, wir haben alle zusammen, genügend Herausforderungen, die brauchen wir, ich glaube, nicht aufzählen, die würden wir relativ zügig alle zusammenbekommen. Und um die zu bewältigen, braucht es ja irgendwie einen Zukunftsgedanken, zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin und was ist der positive, dieses positive Narrativ, um mal die Vokabel zu benutzen. Und so wie ihr es beschrieben habt, so wie ich es auch wahrnehme, sind wir oft in der umgekehrten Richtung unterwegs, zu sagen, wir kommen irgendwie in so einer Verbotskultur und warum machst du das, warum machst du es nicht so, wie ich es mache? Ist das ein Ziel, was eigentlich nicht erreichbar ist, oder habt ihr da einen anderen Blick drauf, wenn es um eine positive Zukunftsthematik geht, wie man Leute auch einfach positiv motivieren kann?
Ja, ich glaube, es ist immer sehr unterschiedlich, in welchen Bereichen man unterwegs ist. Also wenn ich jetzt deine Frage auf meinen Bereich beziehe, nämlich das Thema Vielfalt, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir gesehen haben, wohin die maximale Freiheit von Unternehmen führt in puncto Vielfalt, nämlich dazu, dass wir eine weibliche CEO eines DAX-Konzerns haben, eine von sehr vielen. Wir haben sozusagen 97% der Risikokapitalfirmen werden von Männern geführt. Also die Statistiken, und die bemühe ich einfach gerne, sprechen ja einfach eine eindeutige Sprache. So, und dann kann man natürlich sagen, ja, es wird sich irgendwann regeln, da wird eine neue Generation kommen. Nein, ich glaube schon, es braucht so Incentives und es braucht eben auch ein Anreizsystem. Und im Bereich Vielfalt sind das nun mal Sachen wie auch konkrete KPIs, Zielsetzungen, auch in der Diversity-Strategie. Wie hoch soll der Anteil von Frauen in Führungspositionen sein? Es geht nicht darum, dass man eine starre Quote etabliert, an der man festhält, egal was kommt. Aber es geht darum, dass man ungefähr einen Plan hat. Du hast für jedes Innovationsthema in Unternehmen auch eine Strategie, die du mit KPIs hintersetzt. Bei Diversity kriegen immer alle Hautausschlag. Übrigens ähnlich wie beim Thema Nachhaltigkeit. Und daher glaube ich, brauchen wir auf der einen Seite wirklich echtes Commitment, auch eben seitens des Vorstandslevels, mit KPIs sozusagen garniert. Und auf der anderen Seite, du hast vom positiven Narrativ gesprochen und da versuche ich eben in meiner Arbeit auch sehr viel zu machen, aufzuzeigen, hey, wenn du nicht Teil dieser Party bist, du verpasst einfach was. Geht gar nicht darum, dass ich dir jetzt sagen will, meine Party ist besser als deine, aber ich kann dir sagen, wenn du Teil meiner Party bist, dann wirst du einfach wahnsinnig viel Spaß haben und diverse Teams machen Spaß. Sie sind maximal anstrengend, aber sie machen Spaß, sie bringen mich weiter. Und da mit Beispielen zu arbeiten, mit Lebensgeschichten, mit Cases aus Unternehmen, damit kriegt man die Leute eben auch inspiriert und vor allem motiviert, wirklich Teil dieser Reise zu werden.
Und ich sag mal, wenn man jetzt mal rüberschwenkt, weil du hast gerade gesagt, KPIs und so weiter, das ist ja quasi, Cedric, Kern jeglicher Wissenschaft, Dinge messen zu können, zu bewerten, nach vorne raus. Jetzt sind wir als DMK auch, ich sag mal, der Science-Based Target Initiative angeschlossen. Wir wissen auch alle, da gibt es ein Pariser Klimaabkommen und. Aber reicht das für diese positive Zukunftsgeschichte, einfach zu sagen, ich messe da jetzt was? Oder ich sag mal, braucht es noch was anderes? Oder auch wenn du das mit ganz anderen Themen vergleichst, ich meine, du hast ja von bis alles Mögliche schon beleuchtet, dass es neben diesen Zahlen und KPIs noch irgendwas braucht, um Leute in eine Richtung zu bewegen.
Ja, natürlich. Also es können nicht nur Messzahlen sein, denn es ist ja auch nur die allererste Instanz. Es braucht natürlich auch technologische Innovationen und Ideen und Inspiration. Und um das dann später auch noch umzusetzen, braucht es auch Emotionen und ein gewisses Gefühl dafür, wie man Leute bewegt. Ich glaube, viel wird dadurch kommen, dass es dann in der Gesellschaft einen Wandel geben wird. Und sobald es dann eine größere Gruppe gibt an Menschen, die vielleicht schon mal den Weg vorgehen, was sich kulturell verändert, werden viele, viele sehr schnell nachkommen.
Aber das ist ja tatsächlich, ich sag mal, ein übertragbares Beispiel. Also Marco würde jetzt versuchen, das irgendwie in den Fußball rüber zu hieven, sozusagen. Wie kriege ich Trainingsabläufe verändert? Mhm. Wie kriege ich Leute dazu, eingetrampelte Pfade zu verlassen und zu sagen, Mensch, das macht ja Spaß, woanders zu gehen. Und ich meine, wir sehen das ja auch jeden Tag. Du hast gerade gesagt, Sachen einfach nicht mehr zu machen, dafür anders zu machen. Mein Eindruck ist nur, bei ganz vielen Menschen ist es einfacher, dass wir haben das immer so gemacht, Motto zu führen und darin ja auch eine gewisse Form von Sicherheit zu erfahren. Also ich sag mal, nicht jeder ist Forscher und Entwickler. Es gibt ja auch viele Menschen, die einfach sagen, ich brauche einen gewissen Rahmen, in dem ich mich bewege. Und jetzt mal in die Arbeitswelt übertragen, gibt es Menschen, und das ist jetzt kein gut oder schlecht, die einfach sich in einer Umgebung wohlfühlen, wo sie sagen, ich weiß, was heute der Tag mir bringt und ich bin glücklich und zufrieden, wenn ich abends meinen Job erledigt habe. Und dann kann ich gemütlich nach Hause gehen und meine privaten Dinge machen. Genauso gibt es aber ja Leute, die sind rastlos und sagen, ich lebe davon, dass ich eigentlich morgens nicht weiß, was der Tag mir bringt. Wie kann es da gelingen, sage ich mal? Weil ich sage mal, es gibt ja da kein Falsch und kein Richtig. Diese verschiedenen Gruppen trotzdem irgendwie nach vorne zu bringen. Also gerade auch, wenn man von einem Unternehmen spricht. Also da gibt es diverseste Anforderungen mit einfach diversesten Typen Menschen. Also da ist ja jeder anders. Habt ihr da Erfahrung?
Ja, also ich merke einfach in der Arbeit, dass auch hier das Zauberwort Vielfalt bedeutet, Vielfalt der Möglichkeiten. Was für mich jetzt eine Möglichkeit ist zu leben, ist vielleicht nicht eine Möglichkeit für euch. Aber ich muss erstmal als Mensch, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin einer Organisation begreifen, welche Optionen ich überhaupt habe. Ich kann mich ja nur verändern oder kann mein Verhalten verändern, wenn ich sehe, welche Alternativen es gibt. Dann verändert sich was. Und das aufzuzeigen, das heißt, für Unternehmen bedeutet es, wenn ich Transformationsprozesse jeglicher Art durchgehe, nicht einfach sie durchzusetzen von oben und sagen, wir machen das jetzt, sondern immer eine Kommunikation mitzufahren. Warum machen wir das, was wir machen? Was bringt es dir als einzelne Person im Unternehmen, dass wir uns jetzt KPIs setzen? Was hast du davon? Und dann wird man auch nicht alle 100% überzeugen, aber vielleicht werden es 80% sein und die restlichen 20 kommen dann noch.
Ja. Ich finde es auch immer super sinnvoll, die Vorteile zu kommunizieren und nicht irgendwie, wir machen das, um CO2 zu reduzieren, was so super abstrakt ist und vor allem ein negativer Motivator. Sondern einfach nur sagen, hey, es kann auch richtig gut für euch sein, Diversität oder halt auch Nachhaltigkeit mitzunehmen. Ich habe ziemlich genau gleichzeitig, hat nichts damit zu tun, bin ich auch autofrei geworden. Fast der gleiche Tag, wo ich auch vegan geworden bin. Ich muss sagen, ich finde es deutlich nerviger, kein Auto zu haben. Obwohl ich sehr überzeugter 9-Euro-Ticket-Nutzer war und jetzt auch das 49-Euro-Ticket habe. Manchmal nervt es mich extrem hier in Deutschland ohne Auto unterwegs
aber, zu sein. Aber nerven auch da, weil das Alternativangebot nicht gut ist, nicht da ist? Ja, oder genau. Weil du sagst, Mensch, der Spaßfaktor fehlt mir jetzt. Straßenbahnfahren ist irgendwie nicht so cool.
Ja, die Beschleunigung ist nicht ganz so krass.
Und ich kann quasi nicht das Fenster runterdrehen und das Radio.
Und die Musik laut drehen.
Genau. Ja, ja, das ist ja alles. Ich meine, wir reden immer über, es muss Spaß machen, es sind viele Facetten. Also.
Ja. Es ist auf jeden Fall beides. Und ich fand es krass, ich hätte es vorher nicht sagen können, was mich mehr stört oder was für mich einfacher ist, aber für mich jetzt gerade ist eindeutig, kein Auto zu haben, schwieriger in meinem Alltag zu integrieren, weil die Strecken dauern auf einmal dreimal so lange.
Aber ich finde tatsächlich dieses Beispiel mit dem Auto ganz spannend, weil es auch einfach diesen Diskurs auch aufzeigt und ich finde es richtig cool, dass du sagst, ganz ehrlich, es macht mir gerade einfach keinen Spaß oder weniger Spaß, ja, weil ich glaube, dass viele Menschen, die Menschen jetzt zum Beispiel auch auf YouTube und Co. folgen, die dann solche Experimente machen, dass sie dann denken, okay, ich muss jetzt auf einmal auch von heute auf morgen irgendwie umstellen und mir muss es dann zwangsläufig ja Spaß machen, ja, weil mir wird ja suggeriert, nur wenn du jetzt so lebst, das ist der richtige Weg. Und du sagst, hey, ich probiere das jetzt aus und ich mache das, sag aber gleichzeitig, ganz ehrlich, mir fehlt irgendwo auch das Auto. Und das ist genau das Realistische, das Menschliche. Und ich glaube, so funktioniert eben auch die Veränderung, aufzuzeigen peu à peu. Und es ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, mir macht Autofahren einfach wahnsinnig Spaß. Also sozusagen, ja. Ich liebe es, das Fenster aufzudrehen, die Musik, durch die Gegend zu cruisen. Also wenn Leute jetzt Angst haben müssen, dass sie sowas sagen, dann passt das irgendwie, finde ich, auch nicht, ja.
Nee, ich sag mal, es dreht sich am Ende immer ja um verschiedenste Facetten. Das machen wir ja als Unternehmen, ich sag mal, sind wir ja mittendrin. Stichwort hilft da, das haben wir noch nicht gestriffen, das Thema, es ist aber ja omnipräsent, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Ich sag mal, inzwischen kann man den Liebesbrief digital unter Zuhilfenahme von diversen Websites schreiben lassen.
Hast du schon gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht, aber insgesamt, es führt ja zu interessanten Stilblüten sozusagen. Und das hat ja alles, ich sag mal, seine verschiedensten Facetten. Aber am Ende des Tages, wenn man mal einfach auch die Sorgen und Ängste da mal ausblendet, die Menschen damit haben, kann Digitalisierung auch helfen. Weil ich meine, wir geben Unsummen an Geld aus, an Daten zu kommen. Wir haben das Stichwort Net Zero Farming, wo wir versuchen, auf den landwirtschaftlichen Betrieben Daten zu erheben, zu sagen, wo kann man besser werden, wie kann man anders agieren. Im Unternehmen sowieso. Ich sage mal, wir müssen jetzt gar nicht das ganze Thema Videokonferenz und Co. aufmachen, wo wir plötzlich alle das Gefühl haben, man telefoniert irgendwie im dunklen Schuhkarton, weil man in einer klassischen Telefonkonferenz ist. Was vor ja einigen Monaten noch ganz normal war im Zweifelsfall. Und jetzt betastet man sich da, als würde man irgendwie im dunklen Kaffee trinken. Wie nehmt ihr das wahr? Oder habt ihr selber, ich sag mal, als YouTuber bräuchte ich das eigentlich gar nicht fragen, aber Digitalisierung, wie nehmt ihr das wahr in eurem Umfeld? Hilft euch das? Nutzt ihr es?
Ja, das ist witzig, dass du es mit dem Telefonieren sagst, weil ich finde, Telefonieren ist wie Faxen mittlerweile. Also es fühlt sich so weit weg an. Und das zeigt ja auch, welche unglaubliche Entwicklung wir allein in den letzten 2, 2,5 Jahren gemacht haben. Zum Thema Digitalisierung, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, ich investiere ja auch in Startups und alle Startups, in die ich investiert bin, haben mit Digitalisierung zu tun. Es gibt kein Geschäftsmodell mehr, was nicht mit Digitalisierung zu tun hat. Es fängt mit der Produktion von Produkten und mit der Entwicklung von Produkten an. Du hast das Thema künstliche Intelligenz angesprochen, geht über zu, wie kommuniziere ich eigentlich an den Endverbraucher, an die Endverbraucherin. Also alles findet irgendwie im Digitalen statt. Nichtsdestotrotz merke ich schon, dass je digitaler wir werden, die Affinität zum Analogen steigt. Also wir sitzen ja jetzt hier in Präsenz. Die Veranstaltungen werden wieder in Präsenz gemacht. Wir lieben das irgendwie wieder, uns zu sehen, zu treffen, uns zu solidarisieren, gemeinsam vielleicht sogar tatsächlich auch auf die Straße zu gehen, für unsere Rechte einzustehen. Also ich glaube, am Ende ist es ein Zusammenspiel. Was ich wichtig finde jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive ist auch hier das Thema Vielfalt und Inklusion, dass wir halt den Zugang, die Zugangsbarrieren nicht so hoch machen, dass die Leute, sagen wir mal, rausfallen, was Digitalisierung betrifft. Ob das jetzt eine Generation ist, die damit nicht selbstverständlich groß geworden ist, ob das Menschen sind, die aus, sag ich mal, eher vielleicht prekären Verhältnissen kommen, ja, dass wir da diese Zugangschancen einfach wahren. Und das ist tatsächlich extrem wichtig, auch gerade beim Thema künstliche Intelligenz, weil wir auch in verschiedenen Statistiken sehen, wer programmiert das, hat unmittelbare Auswirkungen darauf, wie das Produkt, wie das Projekt entwickelt ist.
Thema Künstliche Intelligenz fand ich super spannend, dass du das ansprichst und gerade im Kontext der Diversität finde ich, ist das auch eine sehr interessante Diskussion, denn Künstliche Intelligenz oder besonders jetzt aktuelle generierende maschinelle Algorithmen sind ja nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, was als nächstes kommt, jetzt zum Beispiel in einem Satz, und das basiert halt auf Trainingsdaten und diese Trainingsdaten kommen aus dem Internet größtenteils und basieren also auf dem, was Menschen schon vorher gemacht und erzeugt haben. Und die große Gefahr ist hier, dass das nicht alle Lebensrealitäten abdeckt, sondern vor allem eine leider sehr männliche, weiße Lebensrealität, weil da kommt halt viel von den Erzeugnissen her. Und es gibt ja auch bildgebende KIs, die dann ein Bild erzeugen. Und wenn ich da zum Beispiel im Englischsprachigen das Wort Boss eingebe, also geschlechtsneutral, kommen aber 10 Bilder von Männern, von weißen Männern. Und das deckt ja nun mal gar nicht die Realität ab, die wir gerne hätten und auch nicht die Realität wirklich aktuell und schon gar nicht weltweit. Und das ist super gefährlich, dass wir uns darauf verlassen, Künstliche Intelligenz, die wissen es besser, das ist mathematisch, das ist korrekt, das ist absolut. Und das ist es ja einfach nicht. Es ist wirklich eine auf den Trainingsdaten basierender, eine Matheformel eigentlich nur.
Und wie nehme ich am Ende des Tages den Menschen die Angst? Weil ich sage, wir beschäftigen uns zum Beispiel, was ist jetzt keine künstliche Intelligenz, aber es ist zumindest ein Support mit Robotics im Produktionsbereich. Wir haben gewisse Tätigkeiten, wo Menschen wirklich körperlich schwer arbeiten. Wir sagen, wie kann ich die Menschen unterstützen? Nämlich irgendwie technische Anlagen, Maschinen, ihnen bis hin zu elektronische Arme sozusagen gebe, um einfach solche kraftraubenden Tätigkeiten, die man technisch nicht machen müsste, die man einfacher macht. Trotzdem sehen wir, es ist ja eigentlich im Ergebnis eine Hilfe, aber es ist erstmal eine gewisse Angst da, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen. Da eine Einschätzung, wird sich das auch, ich sag mal, einfach mit der Zeit, man gewöhnt sich an alles in Anführungszeichen, verändern oder braucht es auch da irgendwo Trainingshilfen?
Ich glaube, wie so oft ist da Bildung und Kommunikation der Weg, also wirklich ein Verständnis aufzubauen dafür, was ist diese Technologie wirklich genau? Nein, davor muss man keine Angst haben. Es ist trotzdem noch verständlich, wir wissen, was da passiert zu einem gewissen Punkt. Klar, gewisse Entscheidungen sind ein bisschen in der Black Box, aber es liegt nur daran, dass die Algorithmen so komplex geworden sind. ganz konkret jetzt für Landwirtinnen und Landwirte, finde ich, ist das auf jeden Fall auch eine Chance und nicht nur ein Risiko. Ein Beispiel sind ja zum Beispiel dann die Drohnen, mit denen man übers Feld fliegen kann. Und dann kann man mit Hilfe von KI erkennen, da müsste ich vielleicht weniger düngen, als ich es normalerweise machen würde, und kann dadurch dann total viel sparen und auch ökologischer arbeiten.
Absolut. Aber es ist, glaube ich, am Ende auch eine Generationsfrage, also zumindest meine Einschätzung, dass, ich sag mal, Menschen, die mit dieser Technik, ich sag mal, groß werden und sie als gegeben betrachten, einen leichteren Zugang haben, als dann vielleicht in dem Fall, wenn du jetzt den Landwirt nimmst, wie den, noch da gibt es sicherlich Ausnahmen, aber den 65-Jährigen, der sagt, naja, ich habe das jetzt irgendwie mein Leben lang so gemacht, ist erstmal ein Aufwand, mir nochmal eine andere Technik anzueignen.
Ich glaube, es ist eine Sozialisationsfrage. Also ich glaube nicht, dass eine Generation digitaler ist als die andere, sondern es kommt darauf an, wie bist du sozialisiert. Natürlich, sage ich mal, resultiert die Sozialisation auch aus einer Generation, aus der du erwächst. Aber am Ende des Tages, und das sehen wir auch, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ist es so, dass man die Generation 50 plus eben auch A, nicht unterschätzen darf und sollte, und B, auch nicht vergessen. Also wenn ich mir Talentprogramme in Unternehmen angucke, dann ist es meistens so, dass die so auf die 20-, 30-Jährigen abzielen, die sozusagen auf die nächste Führungsebene zu bringen. Und man vergisst völlig die Generation 50 plus, die ja einfach so ein Schatz ist auch für das Unternehmen, weil sie so viel Erfahrungswerte hat, so viel weiß, und die bilden und wollen sich ja auch weiterbilden. Mit Sicherheit nicht jeder, aber viele. Und da muss man eben auch als Unternehmen verstehen, dass das eine nicht digitaler ist als das andere, sondern dass es darauf ankommt, dass man den Mehrwert dessen aufzeigt und zumindest die Chance gibt, sich auch in dem Bereich zum Beispiel weiterzubilden.
Ja, zumal wir ja alle irgendwann, ich sag mal, Generation 50 plus sind, ob wir wollen oder nicht. Und ich
kommt
sag mal,
immer näher.
So, kommt immer näher. Und wenn ich dann sehe, in was für einer Geschwindigkeit sich Technologien und Themen entwickeln, dann wird ja auf die zukünftige Generation 50 plus im Zweifelsfall noch viel mehr an Einflüssen einprasseln. Also wäre ja vermessen zu sagen, um die Altersklasse brauche ich mich nicht zu kümmern. Ja. Es geht immer nur um die Jungen, sozusagen.
Ja.
Also
ich glaube,
da können die Alten von den Jungen lernen und umgekehrt die Jungen von den Alten.
Ja, ich merke auch, ich werde jetzt häufiger gesiezt von den jungen Menschen. Dann denke ich, ouch, genau. Dann gucke ich mich immer um und denke so, meint die Person mich? Und da merkst du dann.
Da fängt's an.
Wobei ich hier im Norden immer sehr sympathisch finde, dass alles Moin ist.
Und genau, wir sind da ja unkompliziert.
Ich wollte gerade sagen, genau, absolut. Das ist in anderen Bundesländern anders.
Absolut. Wir dürfen nicht vergessen, zum Ende der Episode nochmal ein Thema aufzuwerfen, was gar nichts mit den Themen zu tun hat, beziehungsweise vielleicht nicht, über die wir uns jetzt die letzten 40 Minuten unterhalten haben. Marco hat irgendwann mal gestartet, parallel zum Podcast eine Playlist auf Spotify zu führen, und wir haben alle unsere Gäste gefragt oder gebeten, einen Titel in diese Playlist reinzulegen. Also ich kann Ihnen nur die Playlist nur empfehlen, weil es ist von bis alles dabei. Das heißt, ihr könnt einen Titel reinlegen, wo ihr sagt, entweder das ist der Song, den ich morgens immer unter der Dusche singe, aber auch jedem einen Song, wo ihr sagt, thematisch passt er irgendwie zu dem, mit dem ich mich beschäftige. Deswegen, also wer mag, startet von euch beiden. Und wir nehmen diesen Song dann gerne mit in die Denkfutter-Playlist.
Ja, also mein Herz schlägt für Beyoncé, und deswegen gibt es natürlich ein Lied, Who Run the World, Girls. Ja, das ist natürlich etwas, was auch zu meiner Vision und zu dem passt, für was ich auch stehe, für Female Empowerment. Und da freue ich mich, wenn das jetzt noch mehr Menschen hören.
Nehmen wir mit rein. Und Cedric?
Der Song, zu dem ich immer laut mitsinge, wenn er spielt, ist Mr. Brightside von den Killers.
Ah, sehr gut.
Guter Song, der mich immer wieder zum Tanzen bringt.
Beide noch nicht drin, beide legen wir rein. Oh, also es ist mega gut. Perfekt. Und diese Playlist wird immer besser. Also da ist, ich empfehle wirklich mal reinzuhören. Von daher, ich danke euch, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt, ein paar Denkanstöße mitzugeben. Nicht mehr wollen wir machen mit diesem Podcast. Ja, schön, dass ihr da wart. Für die Zuhörer, wir sind ja keine Einbahnstraße. Wer Themen hat, die wir mal diskutieren sollten, wir haben die Einflugschneise denkfutter@dmk.de. Kann man sich jederzeit melden, wird ja auch rege genutzt. Und ja, damit würde ich die Runde für heute enden. Danke euch.
Vielen Dank.
Danke.
Apfel für diese Folge. In 4 Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns unter denkfutter@dmk.de.